Guten Morgen auch von mir. Die Ferien haben begonnen, aber es sieht gerade nicht so aus. Ich freue mich, in so viele Gesichter hier zu gucken. Ich habe gleich am Anfang eine Frage an euch. Jeder stand schon mal vor wichtigen Entscheidungen im Leben. Und dann fragt man ja auch den einen oder anderen mal. Und vielleicht hat der ein oder andere diesen Tipp bekommen, höre auf dein Herz. Wer von euch hat schon mal diesen Tipp bekommen? Ach, hör doch einfach auf dein Herz, was das sagt, und dann entscheide. Ja, gibt schon so ein paar, ne? Ja, also ich muss sagen, ich habe das auch schon gehört und vielleicht habe ich es auch schon mal dem einen oder anderen so nahegelegt. In unserer Kultur wird unserem Herzen eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Und es gibt sogar 26 Redewendungen, wo es nur ums Herz geht. Unter anderem auch, höre auf dein Herz, steht auch irgendwo. Also es sind tatsächlich 26, ihr könnt es gerne nachzählen. Ja, was ist eigentlich das Herz? Also ihr merkt schon, ich rede jetzt nicht von der Pumpe, von dem Organ, sondern ich rede von dem, was wir sagen, das ist das Zentrum der Dinge oder das Innere des Menschen im weitesten Sinne. Oder das Herz entscheidet auch darüber, wie der Mensch ist. Und unser Herz, das wird euch sicher auch nicht neu sein, das hat Bedürfnisse. Und unser Herz verfolgt diese Bedürfnisse. Manchmal ist das ganz bewusst, dann kann man das auch so verbalisieren und manchmal ist das auch unbewusst. Und vor allen Dingen meldet es sich, wenn diese Bedürfnisse mal nicht so befriedigt werden. Dann sagst du, hallo, ich brauche gerade was. Und dann kann das sich auch zu einer Eigendynamik entwickeln. Was sind denn diese Bedürfnisse, die unser Herz sucht? Das ist zum einen Kontrolle. Boah, das klingt schon wieder so, boah, Kontrolle, ja. Aber es geht darum, ich möchte mein Leben einfach im Griff haben. Meine Zeit, mein Geld. Ich möchte Einfluss nehmen. Manchmal ganz praktisch als Eltern auf die Kinder. Manchmal in der Firma auf den Chef oder auf die Mitarbeiter. Oder in der Gemeinde als Mitarbeiter. Das ist ganz unterschiedlich. Mein Herz wünscht sich Anerkennung. Ich möchte bei anderen Menschen einen guten Stand haben. Ich möchte anerkannt sein, ich möchte erfolgreich sein. Man kann den Test machen, ob man so einer ist, der Anerkennung sucht. Wie ist es, wenn du allein zu Hause bist, wie kleidest du dich da? Ziehst du dich dann schick an? Die Frauen machen sich dann Lippenstift an und so. Oder holt ihr dann die bequemsten Klamotten raus, so schlapper Look mit alten T-Shirt und Jogginghose? Ihr seid heute alle nicht so in dem Schlapperlook gekommen. Das hat sicher einen Grund, ja. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber ich glaube, ein Grund ist, also ich habe mich heute zum Beispiel so angezogen, weil ich weiß, ich stehe heute hier vorne und ich möchte jetzt nicht, dass jemand denkt, oh, wie sieht die denn aus? Ja, also Anerkennung ist ein anderer Wunsch oder ein anderes Bedürfnis. Ein weiteres Bedürfnis ist Trost. Im Englischen heißt das auch Comfort. Wir sagen Komfort. Jetzt muss ich erst mal kurz, mein Mikro ist irgendwie, es raschelt. Ich merke das selber. Jetzt muss ich mal kurz hier. Ah, okay. Ja, vielen Dank. Das irritiert mich nämlich auch. Super. Vielen Dank. Danke, ihr Technik-Leute, dass ihr das auf dem Schirm habt. Okay, also ein weiteres Bedürfnis ist Trost, habe ich gesagt, beziehungsweise im Englischen heißt Trost auch Comfort. Im Deutschen sagen wir Komfort, das ist nicht ganz dasselbe, aber wir merken, in welche Richtung das geht. Es geht darum, dass es uns gut geht, dass wir genießen können, dass wir gesund sind, dass wir Freiheit haben, dass wir unsere Freiheit genießen können. Und ein weiteres Bedürfnis ist Sicherheit. Gut, zu manchmal wird man auch zur Sicherheit gezwungen, zum Beispiel beim Anschnallen im Auto. Aber ich denke, der eine oder andere macht es sicher auch, weil er gerne auch sicher irgendwo anders ankommen möchte. Und Sicherheit kann in ganz vielen Bereichen in unserem Leben eine Rolle spielen. Ob das finanziell ist oder ob das in Beziehungen ist oder einfach in den Lebensumständen, in denen wir sind. Und das sind alles ganz normale und logische Bedürfnisse. Also da ist nichts Verwerfliches dran. Das ist unser Menschsein, so wie wir ticken, so wie wir sind. Ja, so sind wir. Und jetzt habe ich eine andere Frage. So, das war jetzt der eine Block und jetzt kommt was anderes. Und ihr werdet gleich sehen, da gibt es gleich eine Verbindung. Wie ist es möglich, dass Menschen andere betrügen, verletzen, vielleicht sogar missbrauchen, dass wir lügen oder die Wahrheit manchmal vorenthalten. Und dass das sogar Menschen sind, die von sich sagen, das sind Christen. Oder wo andere sagen, der ist doch Christ, oder? Der glaubt doch an Gott, der hat doch da irgendwie so einen moralischen Katalog, den er einhalten muss. Wieso macht er das eigentlich? Und diese Frage beschäftigt ja Menschen schon länger. Und ein Novize, der im Kloster gelebt hat, hat das einem Mönch gefragt. Und hat gesagt, hey, wie kommt das, dass Christen, die sagen, sie sind Christen, dass sie trotzdem so viel Böses tun, dass sie lügen, dass sie stehlen, dass sie missbrauchen, dass sie Gewalt anwenden, dass sie gar nicht so nett sind, sage ich jetzt einfach mal. Und dieser Mönch war ein sehr kluger Mann. Und der Mann hat gesagt, tauche tief in das Meer hinein und such dort einen Stein. Nun haben wir jetzt hier keinen Stein, aber kein Meer, aber ich habe Steine im Wasser. Und ihr seht das vielleicht, ich habe hier einen Stein. Und dann hat er gesagt, schau mal, dieser Stein ist von außen pitschenass. Also es tropft gerade noch ein bisschen. Ihr seht, der lag jetzt schon einige Zeit im Wasser. Der ist von außen ganz nass. Aber wenn ich jetzt mit dem Hammer drauf schlagen würde und der würde auseinanderspringen, wie wäre der inne? Also ich rede jetzt wirklich von Stein, nicht von Ziegeln oder so porösen Zeug, sondern richtig von so Granit zum Beispiel, ist richtig hart. Wie ist der Stein inne? Er ist trocken. Und dann hat der Mönch gesagt, ja, so ist es mit unserem menschlichen Herz. Das Wasser, das kann vielleicht schon seit Jahren von außen diesen Stein umgeben. Und der Stein liegt da schon richtig lange drin. Aber wenn das Material sehr fest ist und nicht durchlässig ist, dann kommt da innen von dem Wasser nichts drin an. Und ich stelle heute die Behauptung auf, könnte es sein, dass es mit unserem Herz vielleicht ähnlich ist, dass wir vielleicht schon lange als Christ leben, vielleicht auch noch gar nicht. Und ich freue mich über neue Gesichter, die heute hier sind und die vielleicht noch gar nichts mit dem Christsein am Hut haben, das ist auch okay. Dass man als Christ schon lange lebt oder denkt, er ist Christ oder wie auch immer, von Gott so umgeben ist, aber so innen drin kommt gar nicht so viel an. Unser Herz, das wir in unserer Kultur so wertschätzen, ist möglicherweise gar nicht so ein kluger Ratgeber, oder, wenn wir das so hören? Wenn wir neidisch sind, wenn wir habsüchtig sind, wenn wir egozentrisch sind, wenn wir anderem nicht gönnen, dass er reicher ist oder ein besseres Leben hat. Nach 6 Kapiteln Menschheitsgeschichte kommt Gott, der Schöpfer der Menschen und unseres menschlichen Wesens, zu einem sehr vernichtenden Urteil. Wir lesen das im 1. Mose 6. Das ist wirklich ganz am Anfang der Bibel, wo noch wenige Generationen auf der Erde gelebt haben. Und er sagt, Jahwe, damit ist Gott gemeint. Jahwe aber sah, wie groß die Bosheit der Menschen auf der Erde war. Ihr ganzes Denken und Streben, alles, was aus ihrem Herzen kam, war immer nur böse. Jahwe bekümmerte es, und es den Menschen erschaffen zu haben. Und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Ja, von wegen gute alte Zeit, ne, wenn wir das manchmal so hören. Ja, früher war alles besser. Also, wenn ich das jetzt lese, glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Es gibt gerade mal ein paar Generationen Menschheit auf der Erde und das Urteil ist vernichtend. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie Gott darunter leidet. Dem ist das überhaupt nicht egal. Und wie er Schmerz empfindet in seinem eigenen Herzen. Er sagt, es tut mir weh, so wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie sind. Und er wirbt und er ringt, damit diese Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf wieder heil wird. Das ist eigentlich der Inhalt in der Bibel. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wozu gibt es denn die Bibel und wieso ist sie denn so dick und was steht denn da alles drin? Es geht eigentlich um nichts anderes als um eine wahnsinnig große und lange Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Weil er sagt, ich will immer wieder Angebote schaffen, dass ihr Menschen zurückkommt zu denen, wie ich euch eigentlich gedacht habe. Ein paar Generationen später oder viele Generationen später schreibt ein alttestamentlicher Prophet, der ist Jeremia, abgründig ist das menschliche Herz. beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Ich habe die Luther-Übersetzung mal noch dazu genommen. Die ist ein bisschen poetischer, wenn sie auch schon ein bisschen älter ist. Es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Also es wird nicht besser mit unserem Herzen. Es ist immer noch so. Und wie kommt das? Das sind einerseits diese Bedürfnisse, die wir haben, und andererseits diese Boshaftigkeit, die in uns steckt. Und ihr kennt das, ja? Kleine Kinder, die können schon so garstig sein, ja? Nein, das ist meins und ich gebe das nicht her, ja? Das kennt ihr. Vielleicht erinnert ihr euch an eure Kindheitstagen, wo ihr irgendwas mit euren Geschwistern teilen müsst oder ihr habt selber Kinder und merkt, boah, die klopfen sich um jedes kleine Spielzeugauto und jeden kleinen Duplostein. Dann merken wir schon was von dieser Boshaftigkeit. Wie kommt das? Wir brauchen einerseits die Kontrolle, die Anerkennung, den Trost, die Sicherheit. Das sind Bedürfnisse, die wir haben. Aber aus diesen Bedürfnissen entwickelt sich was. Und ich habe es mal als kleine Könige bezeichnet. Das sind so kleine Könige, die mit der Zeit immer fordernder werden. Vor allem, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen. Wenn ich auf einmal keine Kontrolle mehr habe über meine Zeit zum Beispiel, ja, wenn jemand mir meine Zeit wegnimmt, mit einem langen Telefonat oder wie auch immer, oder wenn meine Sicherheit gefährdet ist und wenn über mich verfügt wird, den ich keinen Einfluss nehmen kann, oder wenn der Kollege zum Beispiel eine Beförderung bekommt, die ich eigentlich verdient hätte, weil ich die ganze Arbeit gemacht habe, oder wenn ich ständig Überstunden mache, weil es mir so wichtig ist, dass der Chef gut von mir denkt und dass er ein gutes Bild von mir hat, dass ich fleißig bin, dass ich zuverlässig bin. Und wenn ich um alles in der Welt gut dastehen will vor meinen Freunden, wenn ich sagen will, wow, ich bin cool, ja. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss immer mich in Sicherheit wiegen. Wenn ich Versicherungen abschließe, weil ich dann das Gefühl habe, ich habe mein Leben ein bisschen mehr in der Hand. Oder wenn du Angst hast, eine Entscheidung zu treffen, die eigentlich dran wäre, wenn du deinen Job zum Beispiel aufgeben solltest, weil du merkst, das ist es nicht. Oder du merkst, eigentlich soll ich eine Beziehung beenden, weil sie mir nicht gut tut, aber ich mache es nicht, weil ich nicht weiß, was dann kommt. Weil jetzt weiß ich ja, was ich habe. Was dann ist, weiß ich ja nicht, was ich habe. Und dann können wir zum Tier werden, oder? Wenn wir vermeintliche Rechte haben, und diese vermeintlichen Rechte sehr einfordernd werden. Und vielleicht ist es schon heute Morgen dem einen oder anderen passiert. Wenn der Partner sagt, du hör mal, du hast deine Klamotten von dieser Woche immer noch nicht weggeräumt. Ja, lass mich doch, das ist meine Freiheit. Ja, das können manchmal so ganz kleine Sachen sein. Oder wenn der Kaffee noch nicht gekocht ist. Oder du hast gehofft, dass der oder derjenige irgendwas tut. Und er hat es einfach nicht gemacht. Oder wenn du denkst, Mann, ich würde das ja alles eigentlich in Kauf nehmen, wenn ich überhaupt einen Partner hätte. Aber ich wünsche mir ja einen und ich kriege keinen und ich weiß nicht so warum und ich hätte aber gerne einen. Und immer sind die anderen kriegen den und jetzt haben schon wieder welche geheiratet und ich habe immer noch keinen. Ja? Das, was als menschliches Bedürfnis begann, das hat eine Eigendynamik entwickelt. Und wenn wir genau hinschauen, so sind aus diesen Bedürfnissen eben kleine Könige geworden, die immer mehr wollen und immer mehr fordern. Ich muss das Sagen haben, sonst mache ich das nicht. Wenn ich nicht sage, wo das Trampolin da draußen hinkommt, dann buddel ich das nicht aus, die Erdarbeiten. Ja? Mal so ganz praktisch für Ende August. Ja? Oder ich muss mir etwas gönnen. Wer hat das schon mal gedacht? Oh, ich muss mir jetzt was gönnen. Die Woche war so anstrengend. Ich muss jetzt irgendwie, komm, lass uns hier irgendwie schön essen gehen oder ich gehe jetzt mal shoppen oder keine Ahnung, was bei Männern, wenn Männer dann sagen, komm, lass uns ein Bier trinken. Ne? Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ich bin ja eine Frau. Keine Ahnung, was Männer dann sagen. Oh, ich weiß, so Pokémon Go oder irgend sowas. Ne? Ist das eher so für Männer? Ich weiß nicht. Okay, das Thema lassen wir jetzt. Jeder Mensch hat was, was ihm am wichtigsten ist. Was ist es bei dir? Ich weiß es nicht. Und die kleinen Könige, die werden gespeist aus dem, was wir besitzen, was wir können, beziehungsweise die eigenen Fähigkeiten, auch meine eigene Bildung, die ich habe. Ja, habe ich einen Doktor gemacht zum Beispiel. Ne? Oder auch meine Herkunft. Und dieses Leben, was wir so leben Tag aus, Tag ein, das ist leistungszentriert. Und um wen geht es eigentlich dabei, wenn wir mal so genau hingucken? Ich will einen guten Job haben. Warum? Damit ich gut Geld verdiene. Ah, warum willst du gut Geld verdienen? Ah, damit ich mir was leisten kann. Ah, es geht um mich. Mein Ego sitzt auf dem Herzensthron. Autsch. Entschuldigt bitte, ich bin heute sehr direkt. Ich warne euch schon mal jetzt, es wird nicht besser. Wahrscheinlich wird es ein bisschen provokant oder ist es auch schon. Aber an manchen Stellen ist Gottes Wort einfach provokant. Und glaubt nicht, wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer einsteige, dass, wenn ich hier vorne stehe, dass mich das nicht betrifft. Ich könnte mir hier auch einen Spiegel hinstellen und das vor mir selber predigen. Ja, es trifft auf mich 100% genauso zu. Was hat das Ganze mit dem Reich Gottes zu tun? Denn das ist ja die Gottesdienstreihe, die wir heute abschließen. Es ist ganz einfach. Unser Herz, da wo die Krone ist, ja, das Ego. Unser Herz ist rebellisch, genau gegen dieses Reich Gottes. Weil nämlich in diesem Königreich jemand anderes das Sagen hat. Da sagt schon der Name, es ist Gottesreich. Und da bin ich nicht der König, sondern Gott. Und Jesus hat es ganz klar herausgestellt in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein oder dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder den einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und den Mammon gleichzeitig dienen. Ups, was ist Mammon? Kann man als Besitz oder als Geld bezeichnen oder eben als dieses leistungszentrierte Lebensmodell, wo es darum geht, was kann ich, was habe ich, was bin ich? Das ist knallhart, was Jesus sagt. Das bin nicht ich, ich habe nur zitiert. Es geht um entweder oder. Wisst ihr, Jesus ist nicht nur ein Coach, der mein Leben optimieren will. Wenn du schon längere Zeit mit Jesus unterwegs bist, dann kann das manchmal so reinfluppen. Ja, ja, bete zu Gott und er hilft dir und es wird alles gut. Ach, ganz so einfach ist es nicht. Jesus ist nicht auch einfach ein Prinzip, was unser Leben verbessert. Wenn wir sagen, okay, Schritte 1, 2, 3, 4, 5. Wenn du das alles beherzigst und machst, dann wird dein Leben gut oder dann gelingt dein Leben. So ist es auch nicht. Du bist auch nicht unbedingt automatisch glücklicher und zufriedener und ausgeglichener, wenn du Jesus nachfolgst. Das ist ein Nebenprodukt oder kann ein Nebenprodukt sein. Es geht eigentlich nur darum, wer sitzt auf deinem Herzensthron und wer hat das Recht auf dein Herz. Das ist eine Frage, ja. Und da gibt es dann immer wieder diese kleinen Könige, die in unserem Herzen dann auch pluppen und sagen, hallo, wir sind auch noch da. Und es gibt ein ziemliches Gerangel auf unserem Herzensthron. Kennt ihr das? Ja, ich wollte aber eigentlich, und das ist mir doch wichtig, und ich muss mir doch auch mal was gönnen. Ja? Und ich will doch auch mal irgendwo was zu sagen haben. Ich kann mich doch nicht immer nur runterbuttern lassen. Ja? Und wir merken so innerlich, gehen jetzt so Diskussionen los. Kennt ihr das? So, naja, aber eigentlich... Wie oft beten wir, danke Jesus, dass du mein Gebet erhört hast. Danke, dass du mich gesegnet hast. Und wir beten, in Klammern, ich tue was, ich leiste was, damit ich etwas bekomme. Merkt ihr das? Ich tue was, damit ich etwas bekomme. Wir benutzen Gott und unsere kleinen Herzenskönige, die da immer wieder aufschreien, zu befriedigen. Boah, ouch. Das ist jetzt wirklich heftig. Wenn du Christ bist und wenn du Jesus liebst oder sagst, du liebst Jesus und jetzt kommt so ein Satz, das provoziert. Das provoziert mich auch. Aber manchmal wird es schon so sein. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich möchte gern was, deswegen sage ich, Jesus, bitte gib mir, damit ich irgendwelches Bedürfnis, was ich habe, befriedigt haben will, weil es um mich geht. Und wir singen ja auch manchmal, Jesus, ich liebe dich. Und wir meinen aber eigentlich, ich liebe mein Ego, meine Bedürfnisse. Ja, und Jesus liebe ich auch ein bisschen, wenn er nett zu mir ist, wenn er meine Gebete hört. Und dann singen wir noch, du meinst es gut mit mir? Ja, Jesus ist da für mich, aber das ist nicht der Punkt in unserem Leben. Jesus ist natürlich da für mich und er hört auch meine Gebete. Ich will das gar nicht irgendwie wegreden. Ihr kennt mich, ich halte viel vom Gebet. Ich sage nicht, betet nicht mehr. Aber Gott ist keine App und kein Coach. Er ist was ganz anderes. Er beansprucht die uneingeschränkte Regierungsgewalt deines Herzens. Und er ist der einzige König, der das Recht hat, dauerhaft auf dem Thron deines Herzens zu sitzen. Das mag für dich, wenn du heute das erste Mal da bist, ziemlich schräg klingen. Aber das ist im Grunde genommen das Zentrum der Bibel und des Evangeliums. Weil Gott ist der Einzige, der angebetet werden kann und der würdig ist. Und ich habe es mal so auf den Punkt gebracht, weil es ja um das Reich Gottes geht diesen Monat. Reich Gottes ist da, wo Gott auf dem Thron sitzt. Wo er regieren darf, wo er das Sagen hat. Ein bisschen salopper ist es, Reich Gottes ist da, wo Gott der Chef ist. Aber ich weiß, dass Chef so ein bisschen ambivalent besetzt ist, deswegen sage ich, Reich Gottes ist da, wo Gott auf dem Thron sitzt. Und unser Herz ist die wichtigste Begegnung mit diesem Gott. Oder ist der wichtigste Ort der Begegnung mit Gott. Und einige leben schon lange und bewusst auch mit Jesus. Und ihr wisst vielleicht sogar genau den Tag, an dem jemand gesagt hat, ich möchte mit Jesus leben. Andere sind noch suchen und sagen, hey, ich weiß noch nicht, will ich das wirklich? Jetzt habt ihr es mal so schwarz auf weiß, will ich wirklich, dass Gott auf meinen Thron sitzt, auf meinem Herzensthron? An einer Frage kommt ihr nicht drum rum, heute, jetzt. Wer sitzt bei dir in deinem Herzen auf deinem Thron? Wer ist es? Ist er so ein kleiner König oder ist es Gott? Und ich bitte dich, dass du nicht zu schnell die Frage beantwortest, gerade wenn du dich selber als Christ bezeichnest. Weil Etikett und Inhalt, die können manchmal unterschiedlich sein. Ich sage nicht, dass es immer so ist, aber es kann manchmal auch Unterschiede geben. Der Stein war eindeutig außen nass. Das haben wir gesehen. Er ist von Wasser umgeben. Aber die Oberfläche ist eben nicht alles. Okay, wir wissen, dass wir alle nicht perfekt sind. Mir geht es auch nicht darum, dass wir sagen, wow, wir müssen ein perfektes Leben führen als Christ. Das ist es überhaupt nicht. Es geht aber auch nicht darum, einfach nur über die kleinen Makel oder Schwächen oder Eigenarten zu reden. Dass ich ein Morgenmuffel bin. Ja? Wenn ich früh aufstehe und meinen Kaffee noch nicht hatte, habe ich schlechte Laune. Oder dass ich nicht so viel Geduld habe, ja. Dass ich, wenn ich irgendwelche Arbeiten machen muss, wo ich Geduld brauche, dann kriege ich das nicht hin, weil dauert mir zu lang. Darum geht es nicht. Wir dringen so selten vor, weil wir uns selten auch die Zeit nehmen, mal tiefer zu tauchen, was in unserem Herzen eigentlich los ist. Und ich habe das mal bezeichnet als Wurzelsünde. Das, was so richtig tief in unserem Innern falsch liegt. Stellt euch vor, vielleicht habt ihr das auch jetzt sogar erlebt in den letzten Wochen. Dein Nachbar oder dein Kollege erzählt dir, ich fliege nächste Woche 3 Wochen in die Karibik. Wer hätte Lust drauf? Okay, ich würde auch sofort mitfliegen. Ach so, was dazu kommt, 5-Sterne-Hotel, all inclusive, ja, alles frei, was man da kriegen kann, auch Tennis und, keine Ahnung, Golf, alles all inclusive. Und da schwärmt und sagt, hey, ist das cool, guck mal, das ist das Hotel und bringt den Katalog mit und sagt, ja, guck mal, so sieht es aus und da ist der Strand und dieses azurblaue Wasser. Ja, und wo machst du Urlaub? Ja, Balkonien. Oh, Berlin ist auch schön, ja, Stadtstrand. Und du merkst so, naja, so richtig will ich ja jetzt eigentlich gar nicht drüber reden. Warum? Du merkst, irgendwas ploppt da in dir hoch. Ich will auch. Ich hätte mir den Urlaub auch verdient. Mann, ich habe auch geschuftet. Kann sein, stimmt. Wahrscheinlich. Ich will auch mal was. Wieso komme ich eigentlich immer zu kurz? Wieso können immer die anderen solche fetten Urlaube machen? Wieso geht es ihnen besser? Wieso haben die größere Autos? Wieso haben die eine glückliche Ehe? Wieso geht es denen irgendwie immer besser? Und ich stehe so hinten dran. Ah, wer kennt diese Gedanken so ab und zu? Das eigentliche Problem ist nicht, dass du auch den Urlaub gerne hättest, was ja sein kann, sondern du bist neidisch. Autsch. Da sitzt der Möchtegern-König Neid auf dem Thron. Und Paulus hat das wunderbar zusammengefasst. Er hat gesagt, was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Oh, haltet euch fest, das wird jetzt wieder nicht nett. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, jetzt wird es schon für uns realistischer, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, ich bin immer noch bei Paulus, das schreibt er, ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe. Wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Puh, okay. Ein ernstes Wort. Ja, aber was mache ich denn jetzt mit meinen Bedürfnissen? Ich meine, die sind ja trotzdem real, ja? Ich habe ja trotzdem ein Bedürfnis nach Sicherheit und meine Güte, ich muss mich doch auch mal erholen. Ich brauche ja auch wirklich mal Urlaub, weil es ist wirklich stressig hier. Und ja, so ein bisschen was gönnen möchte ich mir einfach auch. Wisst ihr, Gott weiß, was du brauchst. Und, das ist die gute Nachricht, er will dir es wirklich gern geben. Gott ist nicht der, der sagt, oh, erst mal gucken, was du so gemacht hast, ja, wie du dich so angestellt hast in diesem Jahr, ja, der Urlaub könnte vielleicht drin sein. Gott ist nicht so. Er ist nicht leistungsorientiert. Er gibt gerne. Aber, jetzt kommt das Aber, worauf ihr wahrscheinlich wartet. Er möchte auf deinem Herzensthron sitzen. Und das ist mir wichtig. Das ist nämlich die Reihenfolge, die es macht. Und viele von euch kennen wahrscheinlich diesen Vers, den ich gleich zitieren werde, aus Matthäus 6. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater, und damit ist Gott gemeint, weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Genau das ist die Herausforderung. Was ist dein zuerst? Kommst zuerst du oder kommt zuerst Gott? Das klingt nach einer Entscheidung. Und wisst ihr was? So unbewusst oder halbbewusst spekulieren wir so auf eine Doppelstaatsbürgerschaft. So manche Staaten bieten das ja an, ja, dass man Deutscher sein kann und dass man auch noch Amerikaner sein kann. Sorry, bei Gott geht es nicht. Man kann zwar einen Antrag stellen, aber der wird abgelehnt. Das kann ich euch gleich sagen. Gott ist da sehr eindeutig. Wir hoffen vielleicht, dass unser Lebensstil irgendwie mit dem Reich Gottes vereinbaren können, dass das zusammengeht. Aber Gott sagt, sorry, mein liebes Kind, das geht nicht. Er wünscht sich etwas, was uns allen miteinander unendlich schwer fällt. Vielleicht auch wegen unserem Herz. Und das trifft in unser Innerstes. Und was er sich wünscht, das nenne ich mal Kapitulation. Dieses Bam. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht, es geht überhaupt nicht. Kapitulation. Ein Satz wie, ich brauche einen Erlöser, der mich rettet von meinen kleinen Königen, die immer wieder das Sagen haben wollen und die gar nicht mehr so klein sind, sondern mich gefangen halten, mich traktieren und mich antreiben und kommandieren. Es geht um die Frage, wer angebetet wird. Ist es mein Ego in Form von kleinen Königen sagen, ich brauche aber und ich muss aber und wenn ich das nicht kriege, dann? Oder ist es Gott, der mich geschaffen hat und der sagt, ich weiß, was du brauchst, weil ich dich ja geschaffen habe? Wenn Gott auf meinem Herzensthron sitzt, dann ist es auch überhaupt nicht tragisch, wenn ich die Kontrolle mal nicht habe. Wenn ich nicht sagen kann, das und das und so läuft's. Und wenn mein Chef sagt, tut mir leid, ich habe die Entscheidung schon getroffen, da ist nichts mehr zu rütteln, dann muss ich mich nicht aufregen, weil ich weiß, boah, Gott hat ja die Kontrolle, der weiß doch, wie es ist. Und ich muss auch nicht beleidigt sein, wenn ich vielleicht mal nicht um Rat gefragt werde, obwohl ich ja so viel weiß, obwohl ich schon so lange Christ bin oder obwohl ich mich in einem Gebiet richtig gut auskenne, aber ich meinen Senf gar nicht dazugeben kann und mir die Anerkennung dadurch verwehrt wird. Und dann muss ich auch nicht traurig sein, wenn ich nicht mithalten kann, wenn mein Urlaub eben auf Balkonien ist und nicht in der Karibik oder wenn mein Auto kleiner ist oder wenn meine Klamotten billiger sind oder wenn mein Handy schon älter ist oder was auch immer es ist. Denn Gott ist gnädig und er liebt mich und ist bedingungslos und immer und ständig. Und ich muss mir keine Sorgen machen um meine Zukunft. Ja, wie wird denn das, wenn ich jetzt hier den Job nicht mehr habe? Wie ist das mit der Altersvorsorge? Ja, das ist berechtigt die Frage. Aber Gott weiß, was in 20 Jahren ist. Was ist, wenn du die Rente kriegst und er weiß auch, was morgen ist. Und wir haben vor uns gerade gesungen. Mit Gott kann ich mich aufs weite Wasser wagen. Wenn sich jemand fragt, hey, was ist denn damit gemeint? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus auf dem Wasser läuft und Petrus dann sagt, hey, Jesus, bist du es? Wenn du es bist, dann ruf mich. Und dann komme ich und Petrus tatsächlich leibhaftig auf dem Wasser läuft. Das ist diese Stelle in der Bibel gemeint. Ja, wir können mit Gott Risiken eingehen, weil er ja unsere Sicherheit ist und wir nicht um unsere Sicherheit uns kümmern müssen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mich von meinen kleinen Königen, die doch ziemlich mächtig sind, der mich davon erlöst. Und ich merke, das geht auch nicht, indem ich mich ein bisschen zusammenreise. Ja, komm, streng dich ein bisschen an. Ach komm, du kannst auch ein bisschen freundlicher sein. Komm, wenn du ausgeschlafen hast und was gegessen hast, dann geht das schon. Nein, der Schlüssel liegt in der Kapitulation. In der bedingungslosen Kapitulation. Weil das, was unser Problem ist, bis in unsere Persönlichkeit reingeht. Ich brauche ein neues Herz. Ein weiches, eins, was Gott aufsaugen kann. Ja? Wo das Wasser nicht nur außen ist, sondern innen. Wo es nicht nur darum geht, dass er mich umgibt, sondern dass er in mir vollständig drin ist. Ich habe hier Schwämme, ganz viele. Und ich tunke den jetzt hier rein. Und nach einer gewissen Zeit, es wird einen Moment dauern, aber nicht zu lang, wird dieser Schwamm tropfnass sein. Und nicht nur von außen. Dann kann man drücken, dann kommt Wasser raus. Boah, Physik, ne? So simpel, aber wenn man das mal auf Gott bezieht, hey, wenn Gott vollständig in dir drin ist, wenn er dein Herzenskönig ist, dann ist er, da darf er in jedem Bereich der Herr sein. Und er wird sich um jeden Bereich in deinem Leben kümmern. Ist cool, oder? Nee, nicht immer. Manchmal ist es auch ganz schön herausfordernd. Und dieses weiche Herz bekommst du nur, wenn du es austauschst. Ich kann da jetzt nicht mit dem Stein lange kneten und sagen, hey, komm, es ist jetzt keine Knete. Ich sage, komm, ein bisschen weicher und mach mal hier und so. Ich muss das Ding am Kreuz abgeben. Hier. Dafür ist es hier. Und am Kreuz kriege ich ein neues Herz. Ein weiches, was ich aufsaugen kann mit Gott. Wo Gott richtig Platz hat. Und wie geht es? Wisst ihr, der erste Schritt ist, ich brauche eine Erkenntnis über mich selber. Nämlich darüber, dass ich ein sündiger Mensch bin. Das, was in 1. Mose 6 steht. Das Menschenherz ist verdorben. Ich bin so froh, dass das in der Bibel steht. Ich hätte nicht den Mut, euch das zu sagen. Du hast ein verdorbenes Herz. Nee, das würde ich mich so dann doch nicht getrauen. Aber das sagt Gott. Und ich merke das bei mir selber. Ja, das stimmt. meine Motive sind überhaupt nicht rein. Ich bin keineswegs hier nur die nette Pastorin und die geisterfüllt ist und wie auch immer. Ich brauche genauso Erkenntnis meiner Sünde. Und da geht es eben nicht nur darum, oh, ich habe falsch geparkt, oh, sorry. Sondern es geht darum, was tiefer ist, nämlich die Wurzelsünde. Ich bin sauer auf meinen Kollegen. Warum bin ich sauer auf meinen Kollegen? Weil der einen Urlaub hat, den ich mir nicht leisten kann. Und mein Problem ist Neid. Und nicht nur, ich bin heute schlecht drauf. Manchmal muss man es einfach so klar benennen. Und die Wurzelsünden, da gibt es eine Menge. Da gibt es Gier, Genusssucht oder einfach Egoismus. So kann man es auch zusammenfassen. Und dann, wenn wir erkannt haben, wie es um unser Herz eigentlich steht, dann kann und soll und darf auch dieser Moment der Trauer kommen. Wo ich sage, boah, was, so bin ich wirklich? Wo das nicht nur so ein Herz ist, ja, ich weiß, dass ich Sünder bin. Ja, das wissen wir. Nee, es geht darum, dass es unser Herz berührt, auch unsere Emotionen, dass wir sagen, so schlimm ist es wirklich? Boah. Da kann es auch sein, dass man mal ein bisschen Wasser in den Augen hat, was sonst da gar nicht so hingehört oder gar nicht so schnell kommt. Dass man mal eine Träne vergießt über sich selber, über sein, wow, wie man eigentlich ist. Das braucht manchmal Zeit. Wir haben Zeit jetzt, ein bisschen. Nicht ewig lang. Ich weiß, der Gottesdienst ist bald vorbei. Aber wir haben in den nächsten paar Minuten Zeit, an unser Herz selber zu gucken. Jeder für sich. Mal zu gucken, ey, wie sieht es denn da aus? Vielleicht bin ich nicht neidisch. Okay, gut, Neid habe ich nicht, aber vielleicht brauche ich ja immer wieder die Anerkennung von anderen. Und die ist mir so wichtig, dass das so ein kleiner König ist. Und dann, wenn du merkst, da ist was, dann verharmlose nicht. Wir tendieren ganz schnell, naja, aber der andere, und der hat ja so schön breit erzählt mit diesem Urlaub, der hätte ja auch mal ein bisschen Rücksicht nehmen können. Hätte er vielleicht machen können, ist aber sein Problem. Mein Problem ist, ich bin neidisch. Stellt euch euren Herzenskönigen, den kleinen Möchtegern-Königen, stellt euch den. Und gerne auch jetzt. Und sprich es aus vor dir und vor Gott. Dazu wird auch gleich Gelegenheit sein. Und es fühlt sich komisch an. Man ist da so ein bisschen, man schämt sich, oder? Man schämt sich, genau. Ich schäme mich. Weil es ist unangenehm. Und dann sprich es aus vor Gott und Gott wird sagen, hey, ich habe schon lange drauf gewartet, kein Problem. Ich bin traurig darüber, was in deinem Herzen gerade los ist, aber du hast eine Chance. Gib mir einfach dieses alte Ding, diesen Stein und ich warte schon ganz lange drauf. Vielleicht schon ein ganzes Leben lang, dass ich da rein kann, weil da würde so viel aufblühen. Und wenn ich dann die Kontrolle über dein Leben habe, beziehungsweise wenn ich dein Herz so ausfüllen darf mit dem, dann wirst du merken, wie gut es dir tut. Und in dieser Bekenntnis und in dieser Erkenntnis liegt eine unglaubliche Kraft und eine Freiheit, weil wir uns nicht mehr verstecken müssen. Was passierte nach der ersten Sünde im Paradies mit Adam und Eva? Die haben sich versteckt, die haben sich geschämt. Aber Gott weiß es doch sowieso. Was sollen wir uns verstecken? Gott weiß es, wie es um unser Herz bestellt ist. Also, es geht um Erkenntnis und Bekenntnis und darum, dass eine Kraft darin liegt, wenn wir es endlich mal beim Namen nennen und sagen, hey Gott, so sieht es bei mir aus. Und wisst ihr, Gott will uns überhaupt nicht klein halten. Er möchte nur, dass wir endlich mal mit unserer Selbstrechtfertigung aufhören, mit dem, naja, aber und es ging nicht anders und eigentlich und ich brauche doch, nein, dass wir leugnen, dass wir ein großes Problem haben. Gott möchte damit, dass wir aufhören, radikal. Mir ist bewusst, dass in diesem Moment ein Kampf um unsere Herzen tobt. Weil es gibt ja jemanden, der in unser Ohr flüstert, ach komm, so schlimm ist das doch gar nicht. Und die anderen sind auch nicht besser. Stimmt. Macht aber nichts. Geht mich ja gar nichts an, was die anderen neben mir, wie die sind neben mir. Mein Sitznachbar, auch nicht mein Ehepartner. Auch wenn mir vielleicht eher die Sünden und diese Wurzelsünden von meinem Partner eingefallen sind. Das geht ja manchmal ganz schnell. Also, ah, okay, ich weiß, was der für ein Problem hat. Ja, es geht jetzt erstmal nur um mich. Oder vielleicht, ah, wird es jetzt sein? Das ist so schönes Wetter und eigentlich hätte ich schon noch was anderes vor und ich will eigentlich gar nicht. Nicht jetzt, vielleicht später. Der Hebräerbrief hat auch dazu eine deutliche Aussage, die ich zitieren will. Hebräer 3, Vers 15 sagt, heute, jetzt, wenn ihr Gottes Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es wird jetzt gleich in dem Moment eine Möglichkeit geben, wo ihr nach vorne kommen könnt und eine symbolische Handlung vollziehen könnt. Diesen Herzenstransfer, so habe ich ihn genannt, vom steinernen Herz zum weichen Herz. Und ich bin mir bewusst, dass das Mut erfordert, das zu tun, weil dann sehen das ja die anderen und dann würde ich ja irgendwas machen. Auweih, die anderen wissen dann, wie es um mein Herz steht. Seid getrost, wir sitzen alle im selben Boot. Der eine zeigt es vielleicht und der andere nicht. Und wenn du merkst, dass Gott dich gerade berührt hat und herausfordert, aufzustehen, aber du zögerst noch, könnte es sein, dass dich da vielleicht etwas auf deinem Sitzplatz hält, was ich Stolz nennt oder Anerkennung, eben dieses, oh, ich gehe jetzt nach vorne und mein Partner, was denkt der? Genau darum geht es. Dieser Schritt ins Reich Gottes ist eine Kapitulation, dieses Bam, ich gebe auf. Jesus, du sollst mein Herz durchdringen und du sollst angebetet werden. Ja, wen betest du an? Oder wen willst du anbeten? Und das ist allein deine Entscheidung. Wir sind es einer oder mehrere von diesen Möchtegern-Göttern, die sich aufspielen und die sich extrem wichtig darstellen, oder ist es der Schöpfergott, der dich geschaffen hat, der dich liebt und den du anbeten, damit du ihn anbetest und damit du ihm vertrauen kannst. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und während des Liedes ist diese Gelegenheit, nach vorn zu kommen. Und hier stehen zwei Schüsseln mit Wasser. Nee, es stehen mehrere Schüsseln mit Wasser, ein paar mehr. Die Reihenfolge ist so, wir fangen von links nach rechts an. Hier, wenn du merkst, hey, ich habe so ein Herz aus Stein und ich will das aber nicht behalten, weil das ist kalt und da dringt Jesus nicht rein, dann kannst du vor diesem Kreuz hier, kannst du sagen, okay, ich hole dieses steinerne Herz und gebe es bei Jesus und dem Kreuz ab. Und dann musst du aber nicht zurückgehen und sagen, hey, ich tausche das aus, ich möchte ein weiches Herz haben, eins, was nicht hart ist, wo Jesus richtig rein kann. Und dann nimmst du diesen Schwamm und kannst ihn in eine dieser Wasserschüsseln tauchen. Und lass ihn da drin. Es braucht eine gewisse Zeit, damit Jesus hier wirklich das alles durchdringt. Und dann kannst du wieder an deinen Platz gehen und danach wird es noch ein Gebet geben für uns alle. Ich lade euch ein, aufzustehen, und selbst wenn du sagst, ach, ich will heute noch keine Entscheidung treffen, ist das auch okay. Wir können trotzdem gemeinsam das Lied singen und während des Liedes kommt nach vorne. Kommt nach vorne und lasst euch von Gott einladen. Gott steht schon längst hier und sagt, hallo, ich bin da. Du brauchst dieses steinerne Ding nicht mehr. Du willst es eigentlich nicht und ich will es auch nicht.